Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Hier ist Sandra Pfister, schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute über Helikoptereltern. Sind sie vielleicht doch besser als ihr ziemlich schlechter Ruf? Darüber reden wir heute. Es gibt eine neue Studie aus den USA, die sagt, irgendwas müssen diese Eltern richtig machen, denn ihre Kinder profitieren langfristig sehr davon.
Und wir sagen, das ist insofern erfolgreich, als dass man in den Daten sieht, dass diese Eltern, die diesen intensiveren Erziehungsstil haben, dass die Kinder dieser Eltern dann in der Tat in der Bildung besser abschneiden. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Schule zu schaffen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, den nächsten Schritt, die Universität zu schaffen und sogar dann höhere Abschlüsse wie Medizin, einen Doktorabschluss zu erreichen.
Auf der anderen Seite Eltern, die jeden Tag mit ihren Kindern für die Klassenarbeiten üben, die sie, hallo Klischee, zum Hockey- und zum Klavierunterricht kutschieren und später an der Uni die Kurse für sie auswählen, nehmen die ihren Kindern nicht die Selbstständigkeit und verstärken zudem den Leistungsdruck? Wir fragen Sie das auch heute bei Campus und Karriere. Welcher Erziehungsstil ist für Kinder der beste aus Ihrer Sicht? Wie viel Freiraum sollten Eltern ihren Kindern lassen? Wie intensiv sollten sie fördern, betreuen und steuern? Wir würden uns freuen, wenn Sie mitreden unter 00800 4464 4464 oder Sie mailen uns an campus@deutschlandfunk.de. 00800 4464 4464. Campus und Karriere im Deutschlandfunk, sind Helikoptereltern so schlecht wie ihr Ruf? In vielen Grundschulen gibt es ja inzwischen elternfreie Zonen. Die beginnen direkt hinter der Klasstür am Eingang. Dass die Kinder oder dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr bis ins Klassenzimmer bringen, das soll die Abnabelung fördern und die Selbstständigkeit. Aber Eltern erkämpfen sich ihren Einfluss an anderer Front. Manche gehen vehement gegen schlechte Noten vor, andere drohen sogar mit dem Anwalt. So steht es in dem Buch, das Carola Pattberg geschrieben hat, zusammen mit Lena Greiner. Beide sind Redakteurinnen beim Spiegel. Und Carola Pattberg ist selbst Mutter dreier Kinder. Das Buch heißt »Ich muss mit auf Klassenfahrt, meine Tochter kann sonst nicht schlafen«. Es ist als Frontbericht angekündigt und als Realsatire. Klar wird schon, Carola Pattberg ist kein Freund von Helikoptereltern. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob sie uns mal ein paar Beispiele dafür geben kann, was sie eigentlich daran stört.
Ja, das fängt ja schon im Kleinkindalter an, dass die Eltern anfangen, ihre ganz speziellen Wünsche durchsetzen zu wollen. Wenn die Kinder so klein sind, ist das auch noch fast ein bisschen niedlich, diese Bemühungen der Eltern. Die fordern dann, dass das Eis in der Mikrowelle angewärmt wird, damit es nicht so kalt ist, wenn die Kinder vielleicht eine Erkältung haben. Oder sie bitten die Erzieher zu ihren Kindern, das Wort Nein nicht zu benutzen, denn das sei ja ein negatives Wort und die Kinder sollen nicht so viel mit so viel Negativen konfrontiert werden. Oder eine Mutter bat auch mal Erzieher im Kindergarten, sie mögen sich doch bitte immer auf die Klobrille setzen, um sie vorzuwärmen, denn das sei die Tochter von zu Hause auch so gewohnt. In der Grundschulzeit ist es dann allerdings schon nicht mehr ganz so lustig. Da kommen dann die Eltern in die Schulmensa und wollen ihren Kindern immer noch das Essen kleinschneiden. Oder sie warten in der Garderobe die Schulstunde ab, um das Kind in den Pausen trösten zu können. Oder sie verstecken sich hinter Büschen auf dem Schulhof, um zu beobachten, ob ihr Kind auch viele Freunde hat und nicht ausgeschlossen wird auf dem Schulhof. Bei einem besonders drastischen Fall in Hamburg hat es sich zugetragen, dass die Eltern nachmittags ihre Kinder abholen wollten. Doch in der Nachmittagsbetreuung wurde ein neuer Erzieher eingestellt. Es war dessen erste Arbeitswoche und der junge Mann spielte mit den Kindern auf dem Schulhof und die Eltern konnten das Gesicht nicht sofort zuordnen. Statt die anderen Betreuer zu fragen, wer das denn sei oder den jungen Mann anzusprechen, wählten dann die Eltern sofort die 110. Und dann kam ein Einsatzwagen und durchsuchte den Erzieher vor den Augen der Kinder. Das ist dann natürlich schon schrecklich.
Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die Beispiele vorher waren ja auch sehr sprechend. Was nehmen diese Eltern aus ihrer Sicht ihren Kindern denn?
Für eine Studie in der Universität Minnesota haben Forscher Helikoptereltern und deren Kinder begleitet, um zu sehen, wie sich denn überfürsorgliches Verhalten auf die Entwicklung auswirkt. Und das Ergebnis war, dass die Entwicklung tatsächlich gehemmt wird. Diese Kinder können ihre Gefühle und Impulse weniger gut regulieren und kommen mit Frust und Enttäuschung und oder auch Angst und Neid deutlich schlechter klar, weil ihre Eltern ständig versuchen, negative Empfindungen im Vorfeld abzuwenden. Ich glaube aber auch, dass das Selbstvertrauen der Kinder darunter leidet, wenn die Eltern ihnen nie etwas zutrauen und sie nie etwas versuchen können zu lösen auf ihre Art und Weise, auch wenn sie vielleicht dabei zunächst einmal scheitern.
Ich komme nochmal auf eine kleine andere Definition von Helikoptereltern zurück. Diese andere Form von Helikoptereltern, der sagt man ja nach, dass sie einfach fördern bis zum Umfallen. Das, was Sie jetzt geschildert haben, war so ein bisschen, die beschützen ihre Kinder und hüllen die in so einen künstlichen Kokon ein. Dieses Fördern, Kinder stark machen, schulisch, sich bei den Hausaufgaben mit ihnen hinsetzen, mit ihnen den richtigen Studiengang diskutieren. Was halten Sie davon?
Es geht natürlich auch um Ehrgeiz, das stimmt. Diese Fürsorge um die Kinder im jungen Alter überdehnt sich dann hin in einen Leistungsgedanken, um die Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Das geht dann so weit, dass die Eltern zu Hause Hausaufgaben und Referate für die Kinder erledigen. In einem Extremfall haben Eltern die falschen Ergebnisse in einer Klassenarbeit wegradiert, haben das richtige Ergebnis hingeschrieben, sind damit wieder zur Lehrkraft gegangen und wollten eine bessere Note für ihr Kind. Zur Not ziehen Eltern sogar mit Notenforderungen bis vors Gericht. Problematisch ist dabei, dass die Eltern sich dabei zu Erfüllungsgehilfen ihrer Kinder machen. Sie übernehmen die Verantwortung für jede Leistung, die das Kind erbringt. Und ich glaube nicht, dass Kinder so lernen, selber Verantwortung zu übernehmen.
Es ist ja ein schmaler Grat. Wie kriegen Sie das denn selbst hin? Sie sind ja selbst Mutter.
Ja, ich habe selbst 3 Kinder und ich muss schon zugeben, dass ich mich beim Schreiben manchmal ertappt gefühlt habe. Natürlich kenne ich Angst und Sorgen um Kinder und das Bedürfnis, ihnen das Leben so schön wie möglich zu gestalten und Enttäuschungen zu ersparen. Und ich muss mich manchmal irre zusammenreißen, um nicht gleich einzugreifen, wenn ich glaube, dass etwas, was eines meiner Kinder vorhat, schiefgehen wird. Vermutlich mache ich einiges richtig mit meinen Kindern und einiges mache ich auch falsch. Ich glaube aber, dass man sich selber als fehlbar begreifen muss, um den Kindern auch zu zeigen, dass man Fehler machen darf und dass es okay ist und dass man aus diesen Fehlern lernen kann. Ich glaube auch, dass überfürsorgliches Verhalten letztlich aus dem Wunsch entspringt, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. Und deshalb machen sich diese Eltern zu Freunden ihrer Kinder, um sie niemals zu enttäuschen. Letztlich sind aber Enttäuschungen wahnsinnig wichtig für unsere Entwicklung, denn nur so können wir ja auch Resilienz entwickeln und Durchhaltevermögen.
Ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, bei der ich finde, dass Helikoptereltern auch so ein bisschen als Kampfbegriff gebraucht wird. Und ich habe das Gefühl, es kam ja auf, in Deutschland zumindest, weil Josef Kraus vom Lehrerverband das ins Spiel gebracht hat. Worauf ich hinaus will, ist, es sind Lehrer, die diesen Begriff ins Spiel gebracht haben. Also, wie sehr Eltern ihre Kinder gegenüber Lehrer verteidigen oder gegenüber Lehrern beschützen oder wie sie sich über Lehrer beschweren, das fließt da immer mit rein. Und eine Soziologin, Desiree Waterstraat, die hat mal gesagt, der Begriff Helikoptereltern, der dient dazu, Eltern auf den Platz zu verweisen. Ist da was dran?
Ja, natürlich werden Eltern damit auf ihren Platz verwiesen. Es heißt ja so schön, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das bedeutet ja, dass dieses recht egoistische Mein Kind first nicht aus uns gute Menschen macht. Und Lehrer haben natürlich am allermeisten darunter zu leiden, denn statt guten Unterricht zu machen, müssen die dann Eltern in ihre Schranken verweisen oder vom Schulhof schicken oder dafür sorgen, dass sie nicht die Hausaufgaben für ihre Kinder erledigen. Und Helikoptereltern sind ja sehr angstgetrieben, auch Angst vor prekären Lebenssituationen, vor Unsicherheiten, vor dieser globalisierten Welt, die kaum jemand überblicken kann. Ja, diese Angst manifestiert sich dann darin, dass sie besonders um ihre Kinder kämpfen und versuchen, denen alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und manche davon ziehen das ja auch wirklich richtig lange durch. Die sitzen dann noch an der Universität mit in den Vorlesungen und schreiben mit.
sagt Carola Pattberg, Spiegelredakteurin, die ein Buch über Helikoptereltern geschrieben hat. Bei mir im Studio ist Caroline Rosales, beziehungsweise sie ist uns zugeschaltet aus Berlin. Frau Rosales, Sie sind auch Journalistin. Sie schreiben unter anderem für die Welt. Sie haben auch mehrere Bücher geschrieben und Sie haben selbst.
Ach so, ich schreibe für Funke und für Zeit Online.
Genau.
Nicht schlimm.
Sie waren, wie Sie selbst in einem Artikel beschreiben, und da wurde ich dann hellhörig, selber ein glückliches Helikopterkind. Was am Helikopter Ihrer Eltern hat Sie denn glücklich gemacht?
Also ich bin 1982 in Bonn geboren und ich bin Tochter einer französischen Mutter und ich war von Anfang an natürlich ein absolutes Wunschkind und das gipfelte dann darin, dass ich auch immer als das behandelt wurde, aber auch immer sehr überbehütet aufgewachsen bin. Also ich zum Beispiel, wenn meine Freundin nachmittags vorbeikam, ich glaube, das war in der dritten Klasse, hat meine Mutter die wieder weggeschickt. Die haben gefragt, kann Caro rauskommen zum Spielen? Sie hat gesagt, nein, das geht leider nicht, Caro hat Dinge zu tun. Ich durfte eigentlich sehr, sehr wenig selbstständig machen. Ich sollte einfach auch nicht irgendein Abitur machen, sondern das Beste in meiner Klasse. Das wurde immer mir stark impliziert. Ich habe auch manchmal meine Eltern gefragt, das ist ein absurdes Beispiel, aber was ist, wenn ich, kann man auch eine Lehre machen oder was kann man machen, wenn man nicht Abitur macht? Dann sagten die, naja, an der Kasse bei Kaisers ist noch ein Platz frei, also wenn du Lust hast. Es gab nie eine Alternative, das war immer nur Hauptsache den ersten besten Bildungsweg nehmen. Und das ging auch sehr, also meine Eltern haben sehr viel Wert auf Essen gelegt, die waren Reformhauskunden, also so, die waren so die typischen Grünwähler der 80er, 90er und auch sehr politisch engagiert und wollten auch, dass ich sehr belesen bin, dass ich eine Meinung zu allem habe. Und im Grunde war meine Mutter vor allem, aber auch mein Vater, waren Helikoptereltern, bevor es den Begriff überhaupt gab. Weil so wie wir war eigentlich niemand. Damals war es ja noch so, dass Kinder den Weg zur Schule alleine bestreiten konnten. Ich bin von der ersten bis zur sechsten Klasse eigentlich durchgehend gefahren worden. Und heutzutage ist das ja fast Standard. Also niemand lässt sein Grundschulkind alleine gehen. Also so in sehr seltenen Fällen. Also das ist schon auffällig, wenn das passiert. Also meine Eltern haben dieser Entwicklung da etwas vorgegriffen.
Finden Sie irgendwas Negatives dabei?
Ehrlich gesagt, ich habe dann mal darüber nachgedacht, weil ich war mal in China ein Jahr lang im Ausland und da ging es um Jobwechsel oder auch um Perspektiven, um Zukunft. Und da habe ich länger mit Studenten geredet, also mit meinen Freunden, meinen Mitbewohnern dort. Und die waren immer so erstaunt, dass ich so angstfrei bin oder dass ich nie so diese Existenzängste habe, die auch natürlich meine Generation auch hat. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, irgendwie dieses tiefe Gefühl, dass irgendwie meine Mutter denkt, ich kann alles und bin die Beste, das hat sich irgendwie, das ist wie so ein Energiespeicher, den ich mein ganzes Leben mit mir rumtrage und aus dem ich auch immer zehren kann. Also ich habe mich immer als was Besonderes gefühlt. Ich dachte immer so ein Stück weit, also jetzt gar nicht böse oder abwertend oder sozial diskriminierend, überhaupt nicht. Aber sie hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin besser als andere. Und das hat aber mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und ich glaube, dadurch bin ich im Gegenteil, habe ich immer gewollt, weil ich immer meine Ziele verfolgen wollen, weil ich auch meinen Eltern gerecht werden wollte. Und ich wollte auch immer, also meine Eltern haben beide Universitätsabschlüsse mit Auszeichnung und ich wollte immer besser werden als die oder zumindest ihre Ansprüche erfüllen. Und das hat mir aber schon sehr als Motivation gedient.
Und Sie haben nicht das Gefühl, Sie haben das Leben Ihrer Eltern gelebt oder Ihre Wünsche verinnerlicht, sodass Sie quasi deren verlängerte Arm wurden für Sachen, die nicht geschafft haben?
Doch schon, aber auf eine positive Art. Zum Beispiel, ich glaube, mein Vater wollte immer, mein Vater ist im Lehrbereich, im Universitätsbereich tätig gewesen, hat viel mit Literaturwissenschaften gemacht und er wollte immer ein Buch schreiben. Und ich glaube so, ich bin heute 37 und ich habe mein viertes Buch im Januar geschrieben und irgendwie war das so ein bisschen, es war auch mein Traum, weil er immer an mich geglaubt hat, dass ich halt was kann auf diesem Gebiet. Aber irgendwie war es auch, dass ich seinen Traum lebe oder dass ich sozusagen diejenige bin, die das gemacht hat, die das Buch geschrieben hat und damit ja auch so ein bisschen der Chronist der Familie bin. Und ich glaube, dass er stolz auf mich ist, das habe ich immer im Hinterkopf bewahrt oder das war immer ein Ziel. Aber dieses Ziel, finde ich, müssen Kinder auch gesteckt kriegen. Weil wenn sie, das ist ja eben, also ich bin ja sozusagen auch für meine Kinder, ich habe bald drei Kinder und zwei, also im Moment habe ich eine Tochter, eine 5-jährige Tochter, einen 7-jährigen Sohn und also genau, noch ein, ich bin schwanger mit dem 3. Kind. Und ich glaube, die fragen mich ja auch so nach Stellwerten, so was muss ich erreichen? Was muss ich machen, um so ein tolles Haus zu haben oder was, um dieses Leben zu haben oder dahin reisen zu können oder das bewirken zu können oder was muss ich machen, um Astronaut zu werden? Das wollen die doch alles wissen. Und natürlich, warum soll ich denen nicht die Wahrheit sagen? Ich sage denen, naja gut, also wenn du Astronaut werden willst, musst du wahrscheinlich Mathematik, Naturwissenschaften studieren, Raumfahrttechnik und natürlich brauchst du in Mathe gute Noten. Warum soll ich denn meinem Sohn was vormachen, ihm erklären, dass er irgendwie 5 Jahre in der Holzwerkstatt schnitzen kann? Es wird nichts helfen, wenn er das wirklich machen möchte. Und ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, sehr authentisch mit Kindern zu sein, aber auch sehr, also ich helfe ihnen natürlich total nach, klar. Mhm.
Also bei Ihnen hört es sich danach an, jemand hat an Sie geglaubt, jemand hat Ihnen eine Messlatte gelegt, hat sie hochgelegt und das war für Sie ein Anreiz, diese Messlatte zu nehmen. Man merkt bei Ihnen den Leistungsgedanken und den Ehrgeiz auch sehr stark raus. Ich schneide das mal gegen mit einer Hörermail von Harald Wilms, der gesagt hat, na, eine tolle Aussicht mit Helikoptereltern. Künftig werden überall unselbstständige Einserkandidaten uns gegenüberstehen. Das Erziehungsziel zur Selbstständigkeit sollte im Vordergrund stehen. Es hört sich bei Ihnen so an, als würde das kein Widerspruch sein.
Nein, ist es auf keinen Fall. Und außerdem möchte ich auch mal den Aspekt reinbringen, dass es ja so ist, dass die Schulen heutzutage sehr, sehr viel von unseren Kindern fordern, aber auch von uns Eltern. Ich habe das Gefühl, bei dem Lernpensum, mein Sohn ist 7, besucht die 2. Klasse einer Berliner Grundschule. Ich habe das Gefühl, bei dem Lernpensum, was er leisten muss, ist es quasi unmöglich, ohne Elternmitarbeit überhaupt zu bestehen. Also er würde die Diktate ohne zu Hause lernen nicht schaffen. Er würde die Matheaufgaben ohne zu Hause lernen nicht schaffen. Und manchmal sind es ja auch nur ein paar Sätze, die man Kindern sagen muss, so von wegen überlegen. Mal, es gibt so Zahlenpaare 7 und 3, 6 und 4, damit kannst du schneller Kopf rechnen, aber sowas lernen die eben in der Schule nicht, weil der Lehrer ja auch nicht alles vermitteln kann und das sind sozusagen die Sachen, damit er überhaupt in der Schule auf so einem 2er-, 3er-Bereich überhaupt reüssieren kann, wenn nicht 1er-Bereich und damit die Lehrer auch zufrieden mit mir sind, weil sonst habe ich die Vermerke in den Heften, dann bekomme ich Elterngespräche reingedrückt, dann heißt es auch, können Sie mithelfen bei der Klassenfahrt, also es gab zum Beispiel 3 freiwillige Eltern, die aufgefordert wurden, die Betten zu beziehen, die vorfahren mussten, 2 Stunden nach Brandenburg zum Klassenfahrtsziel und die Betten beziehen mussten, dann heißt es, wer kann irgendwie Sprudelwasser für die Klasse organisieren, wer den Kuchen, also es wird so viel von Eltern verlangt und dann am Ende, wenn man das vielleicht alles erfüllt, also ich müsste meinen Job kündigen, ich wäre perfekt ausgelastet mit 2 Grundschulkindern, auch zu jedem Elterncafé zu gehen, jedem Elternabend. Der Elternabend beginnt um 17.30 Uhr, ich bin Vollzeit tätig, ich kann das überhaupt nicht leisten. Und aber einerseits sagt man natürlich, haha, die Helikoptereltern, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was von Eltern gefordert wird. Das heißt, man ist als Eltern eigentlich immer der Buhmann.
Und gleichzeitig sagen dann Lehrer aber auch noch, die sollen sich bitte nicht so sehr einmischen. Ich meine, ja, wir kennen diese Geschichte, Josef Kraus hat das ins Spiel gebracht mit einem Buch auch über die Helikoptereltern. Und da hatte man so das Gefühl, es sind die Lehrer, die sich sehr stark dagegen wehren, dass ihnen ständig jemand reinquatscht. An der Stelle möchte ich Jan Abele ins Spiel bringen, der ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Herr Abele, Sie sind auch Journalist, Sie haben viel zu tun gehabt mit jungen Leuten. Sie waren bei der Neon, bei Nido, Sie haben selber auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, ich bin jetzt warm genug angezogen, quasi aus der Perspektive vielleicht sogar Ihres Sohnes, der auf jeden Fall Inspiration geliefert hat. Würden Sie sich als Helikopterpapa definieren?
Na, die Definitionsfrage, das ist ja die Krux an der ganzen Diskussion. Man weiß ja gar nicht so genau, was denn nun jetzt Helikoptern ist oder nicht. Das ist ja ein Phänomen, das ist übrigens gar nicht so neu, das gibt ja schon, glaube ich, aus den 70er Jahren kommt das schon. Das ist also nichts, was irgendwie jetzt im letzten Jahr irgendwie vom Baum gesprungen ist. Mir geht es eher darum, dass ja diese Bücher, auch diese Helikopterbücher, ich glaube, es gab auch ein Buch, das heißt, dass wir eine Generation von Tyrannen irgendwie erziehen. Diese ganzen Bücher, die haben ja eine Reichweite und die sorgen dafür, die beeinflussen Eltern. Und was ich sehr schwierig finde, ist, dass ich glaube, auch nach dem, was ich im Buch recherchiert habe, dass die Helikopter in der Ausprägung, wie sie jetzt in den Medien dargestellt werden, dass die eine Randerscheinung sind. Ich habe keine Zahlen, ich habe sie in meiner in der Klasse meines Sohnes habe ich niemanden, aber ich kenne natürlich auch Geschichten in diese Richtung. Aber ich glaube, es ist der Eindruck entstanden, dass heutige Eltern zu großen Teilen eine ungesunde Nähe zu ihren Kindern haben. Und das finde ich sehr negativ und eben auch schädlich, weil ich auch bei mir selber festgestellt habe, dass ich, sage ich mal, so meinen väterlichen Instinkt, das ist für einen Mann natürlich nochmal schwieriger, auch nochmal so über seine Gefühle an dem Punkt zu sprechen, aber dass ich gemerkt habe, ich habe mich teilweise aufgrund dieser Helikopterdebatte anders verhalten, gerade in der Öffentlichkeit, als ich eigentlich so im Bauch mir das gewünscht habe. Also ich bin da nicht so hinterhergerannt, wenn er irgendwas Gefährliches gemacht hat und so. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie geht mir das selber nicht allein so, sondern auch Freunden und Bekannten, die das immer wieder zur Sprache gebracht haben. Und Eltern sind ja leider auch immer sehr gut darin, sich gegenseitig zu bewerten. Und dann geht es nämlich ganz schnell, oh, voll die Helikoptermama und voll der Helikopterpapa. Und im Prinzip sind wir alle total verunsichert. Und gleichzeitig gibt es eben auch andere Zahlen. Wenn man auf die Shell-Jugendstudie blickt, dann sieht man, dass der überwältigende Teil der jungen Leute und sagt, er hätte ein gutes oder sehr gutes Verhältnis zu den Eltern. Das gab es früher noch nicht. Also ich denke mal, da hat sich viel verbessert. Da hat sich unter Gesellschaft ganz viel geändert, auch was die Ansprüche an Erziehung belangen. Wir gehen heute auch in der Gesellschaft viel achtsamer miteinander um. Es gibt die MeToo-Debatte, es gibt, wir grenzen Minderheiten nicht mehr so stark aus wie früher. Und das sind alles so Entwicklungen, die vielleicht aus Sicht bestimmter Kreise dazu führen, dass dann gesagt wird, nee, die verhätscheln alle ihre Kinder, sind viel zu lieb und die Kinder werden nachher dann irgendwie den Eltern auf der Tasche liegen oder der Gesellschaft.
Und das sind alles positive Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, dass man sich seinen Kindern mehr zuwendet, dass man mehr auf sie eingeht, auch mehr Zeit mit ihnen vielleicht verbringen kann oder möchte, als es früher vielleicht der Fall war. Denn das Gegenargument kommt ja auch immer sofort. Warum überlässt man die Kinder nicht mehr sich selbst, weil die sorglosen 70er Jahre vorbei sind, wo man noch darauf vertrauen konnte, dass aus denen auf jeden Fall was wird?
Ja. Ja, und was ganz entscheidend ist, heutzutage haben die Kinder, das hatte ja auch Frau Rosales schon gesagt, aufgrund der schulischen Belastung auch gar nicht mehr so die Möglichkeit, draußen rum zu tigern. Also mein Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse, der ist bis 16 Uhr in der Schule und der kommt manchmal völlig fertig nach Hause. Und trotzdem schafft das dann immer noch mal rauszugehen. Das ist nicht mehr alles so einfach, wie das in den 70er, 80ern waren. Meine These ist ja auch so ein bisschen, dass es Eltern damals, die haben ihre Kinder genauso geliebt wie heute, aber sie hatten es tatsächlich ein bisschen einfacher, weil die gesellschaftliche Erwartung auch nicht so hoch war. Und ist mir auch immer noch ganz wichtig, das anzusprechen. Wir selbst wohnen mitten in Hamburg. Das ist ja auch noch so eine, sagen wir mal, Tendenz, die sich so entwickelt hat, dass die jungen Familien nicht mehr am Speckgürtel wohnen, so wie in den 80ern, sondern heute wohnen sehr viele eben in den teils ja auch gentrifizierten Vierteln. Und wir wohnen an einer gefährlichen Hauptstraße. Und natürlich hat das da länger gedauert, bis mein Sohn ohne Aufsicht sich draußen bewegen konnte. Ne? Weil man muss die Kinder dann auch noch ganz anders vorbereiten auf die Gefahren. Das ist auch so ein Punkt, der mir dann immer idealisiert wird. Das ist immer so dieses Totschlagargument, wir durften früher noch auf den Wiesen rumlaufen. Unsere Eltern wussten gar nicht, was wir alles gemacht haben und haben trotzdem überlebt. Ich glaube, auch da hat sich heute viel, viel, viel verbessert.
Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Eine andere Sache ist, Sie sagen das gerade schon, Erziehung ist eine Blackbox. Wir müssen in vielerlei Hinsicht, der autoritäre Erziehungsstil funktioniert nicht mehr, der passt nicht mehr in unsere Zeit und schadet allen Beteiligten. Laissez-faire, weiß man auch nicht so ganz genau. Autoritativ ist das, was dann viele sagen, ist der Erziehungsstil, der funktionieren könnte. Aber wenig Studien gibt es darüber, was denn wirklich am Ende dabei rauskommt. Es gibt eine Studie, die zumindest die ökonomischen Resultate gerade untersucht. Und zwar von zwei amerikanischen Universitäten. Ich habe vor der Sendung mit einem der Wirtschaftswissenschaftler gesprochen, der ein Buch darüber geschrieben hat. Matthias Zöpke, Deutscher ist er, kommt von der Northwestern University in Illinois. Sein Kollege, der kam aus Yale. Ihr Buch heißt Love, Money, Parenting: How Economics Explain the Way We Raise Our Kids. Was genau machen Helikoptereltern richtig? Das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
Wenn wir sagen, sie machen etwas richtig, damit meinen wir, dass sie sich in einer Weise verhalten, die angemessen ist angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse, die wir heute haben. Unsere Grundannahme ist eigentlich, dass alle Eltern im Wesentlichen, im Großen und Ganzen das schon ganz ordentlich machen und dass die Tatsache, dass wir heute mehr Helikoptereltern haben, mehr intensive Eltern, die sich sehr reinhängen in die Erziehung, das liegt daran, dass die Ungleichheit zugenommen hat und dass zum Beispiel die Erziehungsträge deutlich raufgegangen sind. Also wie man heute in der Schule abschneidet, ist einfach deutlich wichtiger, als vielleicht zum Beispiel in meiner eigenen Kindheit noch gewesen ist. Und wir sagen, das ist insofern erfolgreich, als dass man in den Daten sieht, dass diese Eltern, die diesen intensiveren Erziehungsstil haben, dass die Kinder dieser Eltern dann in der Tat in der Bildung besser abschneiden. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Schule zu schaffen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, den nächsten Schritt, die Universität zu schaffen und sogar dann höhere Abschlüsse wie Medizin, einen Doktorabschluss zu erreichen.
Sie sagen, das ist schön, ein intensiverer Erziehungsstil. Was heißt das für Sie?
Also intensiv heißt, erstmal gibt es ja diese großen Erziehungsstile, von denen Psychologen reden. Da gibt es diesen permissiven Erziehungsstil, der sehr entspannt ist, Kindern viel Unabhängigkeit gibt. Und dann gibt es den autoritären Erziehungsstil und den autoritativen Erziehungsstil, die etwas mehr Einfluss auf das Kind nehmen, wo die Eltern erwarten, dass ihre eigenen Vorstellungen auch umgesetzt wird. Und da kann man eben sagen, dass die intensiveren Stile sind diese autoritäre und auch der autoritative, wo die Eltern mehr Einfluss nehmen wollen. Aber ein anderes Maß, das wir auch uns sehr anschauen, ist einfach auch, wie die Eltern ihre Zeit verbringen. Wie viel Zeit verbringen sie allgemein mit Kindererziehung? Und wie viel von dieser Zeit ist speziell darauf angelegt, zum Beispiel den Erfolg in der Bildung zu verstärken? Zum Beispiel, indem ich dem Kind mit der Hausaufgabe helfe. Und da sehen wir eben auch, dass diese Zeitnutzung sich erstmal sehr stark verstärkt hat. Also Eltern bringen heute viel mehr Zeit mit Kindererziehung zu, als es in der vorigen Generation der Fall war. Und diese Zeit ist stärker auf Erfolg allgemein gesprochen ausgelegt.
Also es geht um die Zeit, die man mit dem Kind verbringt, aber auch was man in dieser Zeit macht. Bleib mal kurz bei diesem Beispiel der Hausaufgaben, weil das immer so wahnsinnig beliebt ist. Da gibt es ja zwei Lehrmeinungen. Die einen sagen, die Hausaufgaben soll mein Kind alleine machen. Ich kann ja nicht immer neben ihm sitzen. Es muss lernen, wie man selbstständig arbeitet. Die andere Variante haben Sie jetzt beschrieben. Ich helfe dem Kind bei den Hausaufgaben. Ich lerne vielleicht auch noch mit ihm für die Klassenarbeiten. Die Kinder kriegen viel Input von ihren Kindern. Vielleicht um den Preis, dass sie weniger selbstständig sind. Was sagt Ihre Forschung? Sind die dann weniger selbstständig?
Ehrlich gesagt gibt es da keine so ganz eindeutigen Resultate. Wir sehen also Kinder, deren Eltern ihnen dabei mehr helfen, die haben dann mehr Schulerfolg. Man würde in der Tat denken, dass es da auch Nachteile gibt, zum Beispiel Unabhängigkeit oder auch Kreativität, einfach mal selber eigene Gedanken zu entwickeln. Nur haben wir eben das Problem, dass diese Dinge weniger gemessen werden. Es gibt halt viele Daten zu Schulabschlüssen, viele Daten zu Schulnoten. Es gibt weniger messbare Maße für Kreativität oder Unabhängigkeit. Insofern ist, glaube ich, diese Sorge, dass es da Nachteile gibt, sehr, sehr berechtigt. Nur ist es etwas schwieriger, das wirklich in den Daten zu belegen.
Denn man würde ja sagen, dieses freie Explorieren, frei sein, unabhängig von der elterlichen Kontrolle, das ist etwas, was in der heutigen Zeit eigentlich sehr gefragt ist, weil einem da nicht ständig jemand das Händchen hält, sondern die Kreativität gefördert werden muss.
Genau, und insofern sagen wir auch, dass das der Grund ist, dass dieser autoritäre Stil, der früher ja sehr beliebt war, dass es den eigentlich heute fast nicht mehr in derselben Breite gibt. Autoritär heißt, dass die Eltern einfach Gehorsam erwarten und sagen, Kind macht das, ohne zu erklären, warum. Ohne zu erwarten, dass das Kind wirklich versteht, warum ich diese Erwartung habe. Und dieser Stil geht heute eben nicht aus dem Grund, den Sie sagen, dass die Kinder letztlich die wichtigen Entscheidungen alleine schaffen müssen. Sie müssen sich in der Schule anstrengen, später im Beruf, in der Bildung. Da sind sie auf sich selber gestellt. Und wenn sie selber diese Einsichten nicht haben, warum sie sich da jetzt reinhängen sollen, wird das nicht funktionieren. Das erklärt, warum die Eltern vielleicht heute mehr auf Erklärungen, auf Argumente abzielen, als einfach auf Gehorsam und sich notfalls mit Gewalt durchzusetzen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das vielleicht nur eine vordergründige Diskussion, dass wir immer über Leistung reden? Oder geht es nicht eher darum, dass die Grundlage für die gute Leistung schon sehr früh darin gelegt wird, dass die Kinder ihre Eltern quasi als gute Leitplanken erleben, als gelassene, ansprechbare Menschen, eine sichere Bank, die gerne Zeit mit ihnen verbringen.
Es ist sicherlich beides. Also ich denke schon, dass dieser autoritative Stil dadurch funktioniert, dass man den Kindern ein Beispiel setzt, wie man es auch selber angeht und dass man ihnen viel erklärt und eigentlich versucht, mehr Partner und Coach zu sein, als eben wirklich der alle Antworten weiß. Aber das ist eben einfach auch eine Sache, die Zeit kostet und eben nicht mal in ein, zwei Jahren abgeschlossen ist, sondern sich über die ganze Kindheit hinzieht. Weil wir sehen schon, dass auch Eltern, die beide arbeiten zum Beispiel, dass die auch deutlich mehr Zeit mit der Kindererziehung heute verbringen. Zum Beispiel, indem sie vielleicht manche Sachen, die sie früher noch selber gemacht hätten, wie das Hausputzen oder das Ölwechseln im Auto, dass sie da eben andere Leute für bezahlen, um eben dann auch mehr Zeit zu haben für diese Erziehungsmaßnahmen.
Um zu der Quintessenz dessen zurückzukommen, was Sie herausgefunden haben bei Ihrer Studie. Je ungleicher eine Gesellschaft, desto eher zahlt sich ein Helikoptererziehungsstil aus, richtig?
Ich denke, wenn die Ungleichheit höher ist, gibt es viel mehr Eltern, die diesen Stil auswählen.
Was sagt es dann über uns als deutsche Gesellschaft aus, dass dieses Thema so in Mode ist?
Über Deutschland muss man sagen, dass wir eigentlich noch nicht so weit gekommen sind. Also wenn man sich zum Beispiel die deutschen Erziehungswerte anschaut, die über die Eltern sprechen, sind wir eigentlich immer noch auf der entspannten Hälfte des Spektrums. Das geht also heute schon deutlich weiter. In den USA, in Ostasien, in Korea und China sind das noch ganz, ganz andere Zustände, als wir das haben. Die deutschen Eltern sind eigentlich immer noch entspannt. Trotzdem ist der Trend, den wir sehen über die letzten Jahrzehnte, in dieselbe Richtung, wie auch anderswo zu beobachten ist, dass eben dieses intensivere Erziehen stärker geworden ist. Das ist natürlich umso mehr in den etwas gebildeteren Bevölkerungsschichten und auch in den großen Städten vielleicht mehr als im ländlichen Raum.
Matthias Döpke von der Northwestern University in Illinois. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir diskutieren über Helikoptereltern, ob sie besser sind als ihr Ruf. Wir haben viele Mails und Anrufe von Ihnen bekommen und gleich rufen wir zurück und diskutieren mit Ihnen. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Helikoptereltern sind unser Thema und Nils Andersen schreibt uns: Zu dem Thema möchte ich sagen, dass für mich das Einflussnehmen von Eltern auf ihr Kind in Form von Helikoptern ein letztlich sehr übergriffiges Verhalten darstellt, das dem Kind letztlich nicht die Entwicklung überlässt, die es nehmen würde, wenn die Eltern es wirklich als eigenständige Person anerkennen würden. Also, da geht es darum, übergriffiges Verhalten. Johannes Asal ist mit uns verbunden. Sie haben angerufen. Können Sie sich damit identifizieren? Ist es übergriffig?
Ja, guten Tag in die Runde und auch an die Zuhörer. Also ich finde schon, dass es bei manchen Eltern zu ausufernd ist, dass sie ihren Kindern praktisch alles abnehmen. Also selbstständig Hausaufgaben zu machen und in der 7., 8. Klasse noch die Schultasche zu packen und solche Sachen. Aber ich habe Ihnen ja per Mail auch geschrieben, dass die Helikoptereltern ein Teil davon sich auch in eine Gruppe unterteilt, die so lange nichts mit ihren Kindern machen, also ihre Kinder nicht unterstützen, solange die vielleicht Unterstützung bräuchten, auch erzieherische Maßnahmen. Und wenn dann seitens der Schule oder einer Lehrkraft, zum Beispiel mir, disziplinarische Maßnahmen angeordnet werden, wie Strafarbeit, Nachsitzen und so weiter, dass dann sofort diese Eltern auf der Matte stehen. Ja? Vorher haben sie nichts unternommen und dann plötzlich haben sie Zeit und kommen unangemeldet in die Schule, gehen gleich zur Schulleitung, anstatt erstmal mit dem Fachlehrer zu reden. Und das ist, finde ich, eine völlige Entgleisung, die ich in den letzten Jahren, und das betrifft schon mindestens 10 Jahre meiner Tätigkeit, die ich immer wieder beobachte.
Also geht es um diese Übergriffigkeit von Eltern und dieses Aktivwerden erst dann, wenn quasi das Kind schon im Brunnen liegt, weil sie vorher nicht nah genug an ihren Kindern waren und dann quasi die Schule als Schuldigen suchen. Das
genau
ist es, was
das.
Sie sagen.
Da wird dann die Verantwortung von einem selber, also als Elternteil, wird sofort auf die Lehrkraft abgewälzt und die Lehrkraft für alles, was schiefläuft, verantwortlich gemacht.
Ich spiele das mal in die Runde. Ich höre schon, Sie wollen beide antworten.
Ja, also ich will auf jeden Fall kurz was, Entschuldigung, ich sage als erstes, also mein Vater war selber über 40 Jahre Lehrer und ich denke, das ist auch so ein bisschen absurd, weil das ist ja genau der Konflikt oder das, was Sie wollen als Lehrer. Einerseits wollen Sie, dass sozusagen die Schulentwicklung eines Schülers möglichst geräuschlos verläuft und sich auch disziplinarisch ruhig verhält. Auf der anderen Seite, wenn die Eltern sich so lange zurückhalten, bis es dann sozusagen zu einem Disziplinarverfahren kommt, ist es ja eigentlich doch genau das, was sie wollen. Weil so können sie sich nicht über Helikoptereltern lustig machen. Aber wenn die Eltern dann erst angreifen, dann ist es in ihren Augen zu spät. Also das ist so ein bisschen absurd. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Lehrer saßen sehr, sehr lange, das sehe ich auch an meinem Vater, an seinen Kollegen, die saßen sehr, sehr lange im stillen Kämmerchen mit ihren Schülern, hatten ihre Ruhe. Jetzt fragen die Eltern ein bisschen verstärkt danach und sagen, ja, wie läuft das hier in der Schule, weil wenn es Probleme gibt. Und natürlich ist das eine neue Situation, auch für das Lehrpersonal. Die fühlen sich natürlich in ihrem alten System gestört. Das hat natürlich nichts mit ihrer alten Welt zu tun.
Also Ihre Formulierung, dass ich mich über Helikoptereltern lustig machen möchte, die will ich direkt zurückweisen. Ich finde nur, dass Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die zum Beispiel Mitteilungen im Mitteilungsheft der Schüler entweder nicht unterschreiben oder nicht lesen oder Schüler, die rausreißen, dass die Eltern gar nicht informiert werden, das finde ich unterlassene Hilfeleistung als Lehrkraft.
Verstehe.
Da ziehen sich die Eltern zurück von ihrer Verantwortung als Haupterziehende.
Dann doch besser die Tasche packen in der siebten Klasse, weil dann hat man wenigstens ist der geräuschlose Unterricht möglich.
Tasche packen ist ein Thema, aber Disziplinarverstöße ist ein größeres Thema noch.
Aber da sollen die Eltern schon in die Schule kommen, wenn auch nicht unangemeldet, also dann zu ihren Konditionen.
Also vereinbarten Termin nicht zu erscheinen, wie ich es in meiner Mail geschrieben habe, und am selben Tag unangemeldet bei der Schulleitung aufzukreuzen, das ist ein Unding und das habe ich schon mehrfach erlebt.
Mhm. Herr Abele, wollten Sie auch noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte nochmal grundsätzlich nochmal über diese Definitionsproblematik sprechen, weil sie nochmal so deutlich wird. Weil ich mich frage, ist das jetzt wirklich noch im Bereich des Helikopterns, so wie wir es verstehen? Das ist nämlich eben, oder geht es hier einfach um schlecht erzogene Menschen, die das nicht schaffen, dass man selbstverständlich erstmal mit dem Klassenlehrer im Vertrauen spricht, bevor man andere irgendwie vorführt oder einen Anwalt auf den Hals setzt? Das würde ich nochmal wegnehmen von dieser Frage des Helikoptern, weil da geht es ja um die Frage der Nähe zum Kind. Und hier muss ich sagen, das ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass viele Erwachsene vielleicht auch aus so einem Leistungsdruck heraus so ein bisschen die guten Manieren vergessen. Um es noch weiter zu verwirren, es gibt ja noch einen anderen Begriff, die Rasenmähereltern. Das sind eben die, die ihr Kind, das Wohl ihres Kindes über das andere stellen oder überhaupt über andere Menschen. Und das würde ich aus dieser Diskussion einfach gerne nochmal raushalten.
Müssen wir, glaube ich, wir ziehen die Grenze ein bisschen enger. Aber Herr Asa, es war eine wunderbare Anregung, denn es geht ja um dieses Machtverhältnis Lehrer-Eltern auch bei diesem Erziehungsstil. Und dieses Machtverhältnis und die Irritation darin hat auch diesen Begriff in Deutschland stark gemacht. Danke für Ihren Anruf. Fabian Stephan, Sie melden sich aus Berlin.
Ja, herzlichen Dank. Guten Tag. Was mir zu dem Thema einfällt, ist Folgendes. Also wenn ich mich erstmal selbst betrachte, ich bin jetzt Mitte 50. Ich habe mich von meinen Eltern sehr früh losgelöst, als ich 15 war. Die hätten einige Sachen gerne völlig anders gesehen. Ich habe irgendwann mal meinem Vater gesagt, dann soll er halt selbst Jura studieren und das machen, was er für richtig hält und das bitte mir überlassen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis jetzt zu denen, aber ich habe massiv Widerstand geleistet gegen jegliche Art von Versuchen, da in mein Leben einzugreifen. Ich glaube, das hängt immer sehr stark ab von der Persönlichkeit eines Kindes, wie weit man sich engagieren sollte, bis auch da, wenn es wirklich nötig erscheint, zu einer gewissen Grenze. Man kann nicht sagen, die Kinder sind alle von einer Stange. Und was unsere Wirtschaft betrifft, also diesen Aspekt habe ich jetzt auch gehört. Ich meine, wir leben im Westen. Wir sind dadurch stark, dass wir kreative Leistungen erbringen, dass wir selbstständig arbeiten. Wir sind nicht in Asien, wo alles mechanisiert und im Kollektiv geregelt wird, von der Mentalität, von der Kultur her. Das funktioniert nicht. Das heißt also, wenn ich in der Firma, in der ich jetzt als Jurist angestellt bin, nicht in der Lage wäre, selbstständig eigene Lösungsansätze wirklich durch die Bank zu entwickeln und auch mal Widerstand zu leisten, mein Chef Sachen vorschlägt, die absolut nicht tragbar sind, das sage ich dann auch deutlich, damit kommt er sehr gut klar, dann wäre ich an dem Platz, an dem ich bin, fehl. Und das habe ich im Grunde genommen dadurch erworben, nämlich von Anfang an jegliche Art von Übergriffigkeit meiner Eltern abgeblockt habe, wobei das so extrem auch nicht war. Jetzt habe ich selbst eine 12-jährige Tochter. Ja, man muss eben akzeptieren, bis 10 ist der Papa Gott und danach knallen die Türen. Und dann ist man wieder auch in bestimmten Phasen wieder derjenige, der sehr wichtig ist. Also ich kann mich da auch nicht komplett ausklinken. Ich war jetzt im Dezember ein paar Tage mit ihr alleine, komplett alleine weg. Das wird aller Voraussicht nach eine ganz tolle, interessante Reise werden. Ich denke, dass Vertrauen nur dann möglich ist bei den Kindern, wenn die sich selbst vertrauen. Also das Vertrauen der Eltern kann man langfristig nicht erhalten, wenn man denen signalisiert, sie brauchen sich auch selbst nicht zu vertrauen, weil man alles besser weiß.
Also sie müssen es irgendwann verinnerlicht haben, damit sie selbst stark genug sind, sowohl glücklich zu leben als auch Leistung zu erbringen.
Ja, das denke ich. Und ich glaube, dass man, also wie gesagt, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, man sollte nicht alles nur der Wirtschaft nach betrachten. Es geht auch ein Stückchen weit darum, dass Menschen glücklich sein dürfen. Und wenn jemand Künstler sein will, da hat mein Vater ein Problem mit dem Schwiegersohn, den er hat. Ich werde ihn nachher nochmal deswegen kritisieren dürfen. Dann will er halt Künstler werden. Mein Gott nochmal, es können nicht alle Juristen, Architekten oder Zahnärzte werden, so wie sich manche Eltern dazu vorstellen. Dann sollen sie es selbst machen. Wenn sie mal, also das ist auch so ein Problem. Ich glaube, dass viele Eltern immer meinen, dass sie das, was sie gerne für sich möchten, sofort auf die Kinder übertragen und das funktioniert nicht.
Ich nehme an, dass Sie, Frau Rosales, sich darin nicht wiederfinden in jemandem, der den Kindern das Konzept stülpt, sie also optimiert nach seinem eigenen Bild.
Nein, also ich würde niemals meinen Kindern sagen, was sie beruflich machen sollen, aber natürlich ist man der erste Zuhörer seiner Kinder und auch interessiert und vor allem, also gerade eins meiner Kinder, mein Sohn ist sehr kreativ und aber es ist total wichtig auch, da sozusagen auch ein Zuhörer und auch ein Anspielpartner zu sein, weil ich bin sozusagen ja eine der wenigen erwachsenen Personen, mit denen er sich da auch messen kann und er denkt sich wahnsinnig gerne Geschichten aus, dann kann man mit ihm schon so anfangen, über so Figuren zu reden oder was diese Figur kann oder was sie nicht kann oder was im Bereich des Realen oder des Fiktionalen ist oder des Supernatural-Ebene und ich glaube, dass das unheimlich wertvoll ist, wenn ein Kind merkt, oh, meine Eltern springen darauf an oder es gibt Menschen, die können was damit anfangen, was ich mache und ich glaube, sogar diese kreative Schiene, da gebe ich ihm völlig recht, ist total wichtig. Aber die wird auch durch die Eltern entwickelt. Das ist nicht komplett vom Elternhaus entkoppelt. Das ist Quatsch. Also das ist auch wichtig, das mit reinzunehmen. Das ist dann Teil der Helikoptererziehung in Anführungsstrichen.
Mhm. Zu der aber nach seiner Sicht, danke Herr Stefan für die Anregung, auch gehört, dass Eltern sich quasi, dass Kinder sich befreien müssen von dem Helikopterarm ihrer Eltern.
Absolut. Und der Moment wird auch gewiss bei meinen Kindern kommen, so wie er auch bei mir kam. Es kommt immer der Moment. Und dann kann man als Eltern auch beruhigt loslassen, weil man das Gefühl hat, man hat eine richtige Richtanweisung gegeben. Man hat sozusagen ein Vorbild gegeben oder einen Weg gezeigt oder eben unterstützt. Und irgendwann lässt man dann los. Aber das ist auch völlig normal und das ist dann auch völlig okay. Und dann blickt das Kind im besten Fall zurück und blickt sich um und ist dankbar oder sagt einfach nur, Mama ist halt Mama, aber das ist fast das größte Kompliment, was Kinder ihren Eltern machen können, ne? Weil es weil man dann sozusagen weder also die Eltern weder geschadet noch genützt, sie sind einfach Eltern und das ist dann gut.
Ich zitiere an der Stelle einmal noch Kathleen Kulewe, die uns geschrieben hat. Die sagt, Autorität entsteht unter anderem durch gutes Vorbild, Orientierung, Mitbestimmung, altersgerechte Selbstbestimmung. Manchmal fühle ich mich, sagt sie, wie eine Heli-Mama, aber ich glaube, ein bisschen Heli ist schon ganz gut für das Urvertrauen der Kinder. Christian Kuhnen-Götze, Sie rufen uns an. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, meine Meinung ist, dass ich in meinen 55 Lebensjahren verschiedenste Lebensabschnitte mit verschiedensten Menschen in Familien und beruflichen Situationen hatte und immer wieder festgestellt habe, dass vor allen Dingen Mädchen, Frauen, aber eben auch Männer Probleme haben, Entscheidungen zu treffen. Und das ist manchmal, sind das ganz, ganz banale Alltagsentscheidungen. Und dann eben auch wirklich wichtige Entscheidungen, die dann eben wieder in eine neue Lebensphase hineingehen und ob Studium, Beruf oder sonstiges. Und dieses nicht entscheiden können, dieses immer wieder gerade im familiären Bereich zu delegieren und beziehungsweise an sich als Eltern die Entscheidungen zu reißen sozusagen, Das begleitet das Kind nachher ein Leben lang, indem es eben nicht lernt, Entscheidungen zu treffen, zu reflektieren, in sich zu gehen, bei kleinen wie großen Entscheidungen. Und das kommt eben zu Abhängigkeiten und zu Unglücken im Leben. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und deswegen ist mein, also ich habe eine 17-jährige Tochter, sie wird jetzt 17, mein Modell schon von klein auf gewesen, eben eher nicht den pädagogischen Schlüssel, sondern ein eher in Anführungsstrichen psychologischen Schlüssel. Ich möchte, dass sie immer wieder in den Gesprächen mit mir die Perspektive, also verschiedenste Perspektiven hat und dann immer weiß, aha, ich habe Optionen, ich kann entscheiden, so, so, so und so sehen die Konsequenzen aus. Das praktiziere ich mit auch Erfolgen teilweise und ich glaube, auf dem richtigen Weg zu sein, dass sie wirklich selbstbestimmt wird und zukünftig nicht abhängig ist von einer anderen Person, wer auch immer, die man anruft, die man eben fragt, um die Entscheidung herbeizuführen. Das finde ich echt eine traurige Sache, die ich bei Erwachsenen sehe.
Ja, und sie scheinen es anders hinzukriegen. Aber ich höre daraus, wenn Eltern sich zu sehr einmischen, dann kriegt das Kind nicht das Gefühl, ich kriege das alleine hin, sondern verlässt sich quasi auf diese sichere Bank. Herr Abel, ich würde das gerne Ihnen weiterspielen. Es rufen sehr viele Väter an. Sie sind da gar nicht alleine. Was halten Sie davon?
Also ich bin auch Vertreter der These, dass wenn man ein bestimmtes Verhalten bei seinen Kindern erleben möchte, dass man das denen auch vorleben muss. Also Beispiel Konsequenz, dass ich das, was ich ihm sage, dann auch umsetze. Das führt dazu, dass er dann das Kind dann selbst auch erkennt, wie wichtig es ist, dass man Regeln einhält oder dass man selber eine Verabredung trifft, die dann auch umgesetzt wird. Das beste Beispiel ist immer, man sagt dem Sohn, heute Abend spielen wir, ich komme um 19 Uhr und dann kommt man doch nicht so schnell aus dem Büro, sagt dann aber auch nicht mehr ab. Und da beginnt so eine Verunsicherung. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ganz viele Eltern, gerade weil alle auch oder ganz viele auch so getrieben sind von der Berufswelt, manchmal, sag ich mal, das Bedürfnis der Kinder nach Wertschätzung nicht so sehen. Das meint sie gar nicht böse, sondern sie stehen selbst unter einem ungeheuren Druck. Dort entstehen aber solche Vertrauensbrüche, die dann am Ende, ohne dass ich jetzt irgendwie das Thema studiert habe, ich bin kein Pädagoge, aber das ist so aus meiner sehr beschränkten empirischen Grundlage, ich habe ja nur einen Sohn, aber das habe ich immer wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass man Absprachen einhält und Regeln, die man selber stellt, auch dann selbst einhält.
Herr Köhn-Götze, findet das Resonanz bei Ihnen?
Ja, ehrlich gesagt finde ich da nicht so einen direkten Anschluss auf das Kernthema, was ich eben hatte. Ehrlich gesagt, was mir eben wichtig war, eben diese Entscheidungsfindung an Menschen heranzuziehen, die dann wirklich entscheidungsfähig ist und damit eine gewisse Unabhängigkeit. Ich bin seit kurzem leider verwitwet und meine Tochter hat ihre Mutter verloren. Und da ist es auch nochmal ganz klar gewesen, wenn wir Eltern wären mit immer dieser schnellen pädagogischen Antwort, ich gebe dir dann natürlich mit Erklärungen eine Antwort vor, nach meiner Sicht eine pädagogische Schlüssel, dann wäre eine gewisse Abhängigkeit da. Und da wir das eben nicht gemacht haben, habe ich wieder gesehen bei diesem traurigen Verlust, dass eben durch diese Selbstbestimmung eben der Trauerschmerz selbstverständlich überhaupt nicht geringer ist, aber eben diese Abhängigkeit einfach nicht so gegeben ist, sodass eben das eigene, der eigene Altersleben nicht so in die Brüche geht. Das kann auch später mal eine Trennung von einem Partner sein oder sowas. Mhm. Das heißt also wirklich lernen, Entscheidungen zu treffen. Das wollte ich nur nochmal davor. Ja. Und der allerletzte Punkt ist, das ist natürlich in Anführungsstrichen, weil ich bin ja Vater, kein Berater, aber auch dann irgendwie doch wieder Berater. Das ist natürlich auch ein bisschen zeit- und beratungsintensiv und man braucht Geduld, Geduld, Geduld.
Ich glaube, damit laufen Sie ja offene Türen rein. Wirklich offene Türen. Nein, aber danke. Danke für Ihren Punkt, Herr Köhn-Götze. Danke für Ihren Anruf aus Berlin. Ich würde gerne noch zwei Hörer zitieren. Wir haben noch eine ganze Menge Anmerkungen. Irene Zimmermann schreibt uns, Helikoptereltern, die sich in Unterricht einmischen, sind bei Lehrern ungefähr so beliebt wie denjenigen, die dem Kfz-Meister bei der Bremsenreparatur assistieren. Also wozu zu, vertraut doch endlich mal darauf, dass die meisten Lehrer ihren Job können und lasst sie in Ruhe ihre Arbeit machen. Und an Christine Kupke, die hat eine noch sehr konkrete Anmerkung auf den letzten 2 Minuten. An Sie, Frau Rosales, die sagt, was bedeutet es, den Leistungsansprüchen der Eltern nicht genügen zu können, aus welchen Gründen auch immer. Dann bricht doch alles zusammen, weil das Selbstwertgefühl an gelingender Leistung hängt, am Erfüllen von Erwartungen anderer. Was sagen Sie?
Also ich glaube, das ist Erfüllung oder Erwartungen von Eltern, es sei denn, es ist wirklich ganz klar definiert, ist eine sehr bewegliche Größe, also auch eine sehr variierbare Größe, die man auch nach eigener Interpretation jederzeit anpassen kann. Also was haben meine Eltern von mir gewollt? Also sie haben bestimmt gewollt, dass ich studiere. Gut, das habe ich getan. Es war jetzt auch kein Hexenwerk. Also sie haben mich auch für diesen Lebensweg vorbereitet. Sie wollten sicherlich, dass ich gewisse liberale, freundliche, menschenwürdige politische Ansichten vertrete. Mhm. Und auch das tue ich. Also ich glaube, die Messlatte kann ich mir dann immer noch selber stecken, weil man kann ja, also das menschliche Gehirn funktioniert ja auch irgendwie so, dass man auch Dinge ausklammert, die man nicht so gerne hört. Das heißt, jedes Kind kann sich in die Vorstellung seiner Eltern hineininterpretieren. Mhm. Und sonst emanzipiert es sich eben von den Eltern. Ich glaube, dass es jetzt nicht mein stärkster Antrieb war, meinen Eltern gerecht zu werden, aber es ist etwas Schönes, was eben so nebenbei passiert ist und was sicherlich auch unterbewusst in mir gearbeitet hat.
Und Sie haben ja eben gesagt, Sie wollten nicht nur Ihren Eltern gefallen, sondern Sie haben deren tiefe Unterstützung und den Glauben an Sie selbst gespürt. Wir könnten, glaube ich, noch ein weiteres Fass aufmachen und es wäre ein sehr großes, wenn wir darüber diskutieren, ob der autoritative oder Helikoptererziehungsstil nur leistungsstark macht oder auch besonders glücklich. Machen wir nicht mehr. Das ist Gegenstand einer anderen Sendung. Hoffe ich, das hier war Campus und Karriere. Sie haben gerade gehört, Caroline Rausales, Autorin und Redakteurin bei der Funke Mediengruppe, zugeschaltet aus Berlin. Jan Abeler war uns zugeschaltet aus Hamburg, Ex-Chefredakteur des Magazins Neon und Autor des Buches. Ich glaube, ich bin jetzt warm genug angezogen. Und gleich nach uns kommt Corso, Kunst und Pop, das Musikmagazin. Da hören Sie gleich Musik von den Düsseldorfer Düsterboys, die interessanterweise aus Essen kommen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.